ich werde gerne in die Schublade gesteckt. Blondie, das ist ganz häufig. Barbie ist häufig. Und natürlich die klassische, die Tochterschublade.
Welche Schublade nervt dich am meisten?
Mich nervt jede Art von Schublade, weil Menschen gehören nicht in Schubladen. Menschen gehören an Tresen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stories. Diesmal mit einer, die wirklich sowas wie ein wandelndes Klischee ist. Also ich glaube, jeder von uns wurde schon mal in irgendeine Schublade gesteckt und jeder weiß, wie ungut sich das anfühlen kann, wenn man jemanden trifft, der irgendwas in einem sieht, das man gar nicht ist oder zumindest nicht nur. Und zack, sind wir irgendwie abgestempelt als faul, reich, dumm, eingebildet, brav oder whatever. Laura Karasek kennt das wahrscheinlich trotzdem besser als wir alle zusammen. Sie ist groß, sie ist sehr blond, also wirklich die Haarfarbe blond jetzt. Sie trägt gern hohe Schuhe und enge Klamotten und außerdem ist sie die Tochter von Helmut Karasek, einem der bekanntesten deutschen Literaturkritiker. Jetzt heißt ihr neues Buch auch noch Ja, die sind echt. Und was sie damit meint, Spoiler, nicht nur ihre Brüste. Darüber haben wir in der Lesung gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wer sie wirklich ist, wie sie das findet, immer nur die Tochter von zu sein. Und sie erzählt ein bisschen aus ihrem Leben als Rechtsanwältin. Das gab es nämlich auch noch vor dem Leben als Autorin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Lesung. Hier ist Laura Karasek. In welche Schublade wirst du so gesteckt?
Ich werde gerne in die Schublade gesteckt. Blondie, das ist ganz häufig. Barbie ist häufig. Und natürlich die klassische, die Tochterschublade. Jetzt auch neuerdings die Mutti-Schublade. Aber die Tochter von ist natürlich auch, also dieses, ja, bist ja nur Promi-Kind und so, das gibt's auch häufig.
Welche Schublade nervt dich am meisten?
Mich nervt jede Art von Schublade, weil Menschen gehören nicht in Schubladen. Menschen gehören an Tresen.
Damit haben wir dann auch schon das Zitat des Abends. Nach 20 Sekunden Lesung hast du schon den Satz des Abends genannt. Check.
Es kam mir gerade. Ich weiß nicht, ja, aber ich finde, ja, so ist es doch, oder?
Ja, absolut, absolut. Und wo du so hingehörst, was du machst in deinem Leben, was du gemacht hast, was dich beschäftigt hat, das besprechen wir alles heute. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, 250 Seiten über dich, deine Gedanken und dein Leben. Reden wir in der nächsten Stunde drüber. Ich freue mich auf die Lesung mit Laura Karasek in 1 Live Stories.
Danke für die Einladung.
Laura, wir haben ja gerade über diese Schubladen und Stempel geredet. Welchen würdest du dir selber verpassen? Also welche Schublade passt wirklich zu dir?
Wie gesagt, ich glaube, ich will mir keine Schublade verpassen. Also ich bin gerne Frau und ich bin auch gerne mal Tussi, aber ich kann halt auch richtig abrollen und zu Bowser tanzen und bin dann gar nicht tussig. Also ich finde, man darf doch auch mal verschiedene Versionen von sich selbst ausprobieren. Man muss doch nicht in einer verhaftet bleiben.
Ja, und genau das ist eigentlich so grob, würde ich sagen, die Zusammenfassung von deinem neuen Buch. Also genau darüber schreibst du sehr, sehr viel. Es ist eine Sammlung von Kolumnen und sie heißt Ja, die sind echt. Ein Satz, bei dem natürlich alle sofort an Brüste denken. Mhm. Und an eine Schublade wahrscheinlich auch. Warum dieser Titel?
Ich mag doppeldeutige Titel und also erstmal ist das so ein Satz. Ich wollte unbedingt so ein Satz. Zuerst habe ich überlegt, zieh dir was Hübsches an, ne? Also so Sätze, die einem oft so gesagt werden als Frau. Und dann habe ich gesagt, nein, das soll kein Satz sein, der an eine Frau gerichtet ist, sondern es soll ein Satz sein, den eine Frau sagt. Also so ein Klischeesatz. Und weil ich das oft gefragt werde, da sind wir wieder beim Thema Tussi, habe ich gedacht, ja, die sind echt, aber das bezieht sich natürlich auch auf die Geschichten da drin, die sind nämlich auch echt.
Und das sind alles Geschichten, die du seit Anfang 2017, glaube ich, veröffentlicht hast auf der Online-Seite vom Stern. Mhm. Was waren da die Vorgaben oder was sind die Vorgaben bei dieser Kolumne?
Da gibt es überhaupt keine Vorgaben. Ich glaube, die einzige Vorgabe, die man immer hat, ist unterhalte und Und irgendwie gibt es ein Zeichenlimit, weil es ist immer, wenn du zu lang schreibst, dann ist es für online auf jeden Fall nicht gut. Das heißt, ich muss mich kurz fassen. Das ist das Einzige, was man da schaffen muss. Aber es gibt sehr ernste Kolumnen da drin. Es geht auch in einer Kolumne darum, wie mein Vater an Krebs gestorben ist. Es geht einmal um Frühchen, es geht um unerfüllte Kinderwünsche. Es geht aber genauso um ganz viel Dating und Liebe und Peinlichkeiten im Büro. Also es kann total oberflächlich und kurzweilig sein, und es gibt auch, glaube ich, Kolumnen, die haben eine gewisse Sehnsucht und Schwere und Tiefe und diese Breite, ich wollte das alles irgendwie bedienen.
Und du hast das jetzt im Buch auch irgendwie sortiert, und zwar unter Hashtags, da arbeiten wir uns jetzt so ein bisschen durch, und wir starten mit dem Hashtag Work. Du bist ja Rechtsanwältin, hast Jura studiert in Berlin und Paris und dann auch lange Zeit in einer Wirtschaftskanzlei in Frankfurt gearbeitet.
Ja.
Wow. Wie sehr identifizierst du dich mit dem Job?
Ich identifiziere mich schon damit, und man ist, also was heißt man? Nein, ich war auch stolz darauf, beziehungsweise ich finde das schön. Ich habe Jura gerne studiert und ich finde, das hat auch, der Beruf hat auch sehr, sehr viel mit deutscher Sprache zu tun und irgendwie mit, du musst auch den Richter, also ich habe Gerichtsprozesse geführt und natürlich musst du auch den Richter unterhalten, ja, wenn du den langweilst, gewinnst du das Verfahren nicht, weil dann gewinnt die Gegenseite. Und es geht da natürlich viel ums Gewinnen, und ich fand diese Welt einfach spannend, weil du sitzt da in so einem Hochhaus in Frankfurt im 36. Stock und alle machen so auf Chef und wir machen hier die großen Deals und die Wirtschaft und so. Ich habe mich da, das war so ein bisschen eine Safari für mich. Ich habe mich da immer so als Exot gesehen und habe mir das mal so angeguckt, was so Alpha-Tierchen machen, wenn sie da die großen Summen hin und her schieben. Ich fand das irgendwie so Bad Banks. Ich fand das spannend.
Und trotzdem hast du den Job ja aufgegeben. Ja. Jetzt, warum?
Weil man einfach mit dem Schreiben besser verdient. Nein,
das habe ich mir gedacht.
Kultur lohnt sich voll.
Also, meine Reden.
Es war mir einfach in der Wirtschaftskanzlei.
Bisschen zu low. Auch nicht so angesehen einfach.
Nee, genau, die Reputation. Und so. Nein, ich habe das jetzt mal, also ich sage immer so, ich habe meine Pause gemacht, wobei, wenn man das in der Trennung sagt, ist das immer ein ganz schlechtes Zeichen, aber in der Beziehung, aber ich kann mir schon vorstellen, irgendwann wieder als Anwältin zu arbeiten, aber ich schreibe gerade auch an meinem zweiten Roman und ich versuche auch ein bisschen zu moderieren und habe zwei eigene Fernsehsendungen bekommen, die ab dem Sommer laufen, und deswegen, das war nicht mehr vereinbar mit der Kanzlei, also weder hat die Kanzlei das so gern gesehen, dass ich irgendwie öffentlich, was macht die Anwältin, was hockt die irgendwie bei Markus Lanz oder so, noch war das irgendwie vereinbar für mich, da also ein qualitativ hochwertiges Buch zu schreiben und zu moderieren und dabei gleichzeitig noch meine Fälle zu gewinnen. Also dann hätte ich, glaube ich, vor Gericht einfach sehr viel verloren, wenn ich das weitergemacht hätte. Das wollte ich mir und denen ersparen.
Und so gewinnst du sehr viel, nämlich ein paar Bücher, die du jetzt einfach schreiben kannst in Ruhe. Und hier in diesem ist die erste Geschichte, die heißt In High Heels unter Männern. Da geht es sehr viel um deine Erfahrungen als Frau in dieser Businesswelt voll von Männern. Wie war das für dich, kurz zusammengefasst? Ich weiß, du schreibst darüber, es sind einige Geschichten, aber so rückblickend?
Ich habe das am Anfang total genossen, weil du hast da so ein Nesthäkchen-Bonus natürlich auch im Team, und ich arbeite auch gerne mit Männern. Ich komme sehr gut mit Typen klar. Ich habe drei Brüder und ich hatte einen sehr dominanten Vater, also ich habe kein Problem mit Männern. Es hat mich auch fasziniert, aber ich habe irgendwann gemerkt, es gibt natürlich schon immer diese blöden Sprüche, die du dir als Frau halt anhören musst. Nicht von allen Männern. Ich hatte einen ganz tollen Chef, der wollte eigentlich Rockmusiker werden und hatte 60 E-Bässe in seinem Büro. Wir hatten sogar eine Anwaltsband. Also wir hatten in unserem, ungelogen, ohne Scheiß, das müsst ihr eigentlich mal spielen. Nein, wir haben kein Album draußen, aber wir hatten ein Hochhaus in Frankfurt und im Keller, im U2, hatten wir einen eigenen Bandkeller. Wir hatten jeden Mittwoch um 18 Uhr da Bandprobe.
Und standen da alle in den Anzügen.
Anwälte musizieren, die Männer in Anzügen. Das Schöne ist ja, als Frau muss man nicht, oder ich bin der Meinung, man muss nicht aussehen wie ein Typ. Also es gibt ja so Leute, die dann irgendwie sagen, nein, du musst dich dann so anziehen und verhalten wie ein Mann, wenn du nach oben willst. Nein, dieser Meinung bin ich nicht. Ich glaube, wir können auch als Frauen nach oben kommen. Und wenn Leute so sagen, oh, sind Frauen heute die besseren Männer oder so, denkst du, ich will gar nicht der bessere Mann sein. Also was ist das für eine Frage? Deswegen, diese Sprüche, die du teilweise von Typen da kriegst, wenn du irgendwie mal laut wirst als Frau, dann ist es halt gleich so, oh, wird sie hysterisch und hast du deine Tage oder so. Also du erlebst da natürlich schon auch eine gewisse Frauenfeindlichkeit, aber es gibt auch Männer, die ganz toll sind und du wirst sehr charmanter behandelt und hast Kollegen, die dir irgendwie morgens auch mal eine Praline auf die Tastatur legen oder so. Gut, wenn sie schmilzt, ist wiederum nicht so günstig. Aber na, ich habe da schöne und schlechte Erfahrungen gemacht.
Was ich ja ganz spannend fand beim Lesen, ich habe so irgendwie zwei Seiten in dir gesehen. Einmal sagst du zum Beispiel so, ich wollte irgendwie schon mit den Männern mithalten, Titten sind die neuen Eier. Grandioser Satz. Auf der anderen Seite hast du aber schon auch irgendwie so ein paar dieser ganz klassischen Klischees bedient. So Nagellackfläschchen auf dem Schreibtisch und mehr Kontakt mit dem IT-Service als mit dem Chef. Heimlich online shoppen im Büro und so. Also du warst jetzt ja auch nicht so eine klassische Streber-Businessfrau, ne?
Nee, Streberin. Die Schublade möchte ich unbedingt meiden. Ja, dann lieber Tussi. Also wirklich. wenn ich zwischen zwei Übeln wählen muss, nehme ich das, was ich noch nicht ausprobiert habe. Nein, also das ist... Man hat natürlich da auch so seine Fehlbarkeiten und man sitzt da auch und denkt, ich habe dann immer gedacht, ich weiß nicht, das kennt, glaube ich, jeder Mensch und Frauen leider, glaube ich, noch etwas häufiger, dass man sich immer fragt, wann fliege ich eigentlich auf? Also wann bemerkt eigentlich jemand, dass ich vielleicht das gar nicht so drauf habe oder gar nicht so gut bin in meinem Job? Also man hat immer so diesen Erwischtwerden-Gedanken und aber natürlich dadurch, dass man in so einer Kanzlei auch total viel Zeit verbringt, weil man da viel arbeitet. Natürlich war da mein Nagellack, da war auch Trockenshampoo, da waren diverse Strumpfhosen. Also man hatte, das war so, hatte so ein bisschen Internatsfeeling. Bei Samico, ich hatte da auch so einen eigenen Schrank mit so Gewürzen und sowas. Also ja, das war irgendwie, ich habe da
im Internat,
ich
hab
mein
in der
Badezimmer dupliziert. Ja, aber es war ein Internat. Geil, super. Es war irgendwie schön.
Und du schreibst auch total viel über peinliche Sachen, die dir passiert sind.
Ja.
Jetzt hören wir aber eine Geschichte, die auch peinlich ist, aber erstmal nicht vordergründig was mit dem Job zu tun hat, sondern eher mit ein bisschen Alkohol und einem Handy. Geiler Teaser.
Ja, geil. Das klingt reizvoll. Ja. Ups, vertippt, wie mein laszives Selfie bei einer russischen Diplomatin landete. Nehmen Sie sich in Acht, vor allem, falls ich Ihre Handynummer habe. Ich neige nämlich dazu, den falschen Knopf zu drücken. Und schwupps, haben Sie eine SMS, ein Foto, eine WhatsApp um 3 Uhr morgens, die gar nicht für Sie bestimmt war. Ich war vor einiger Zeit mit ein paar Freundinnen in Moskau. Eine von ihnen kannte eine hochrangige Dame aus der Politik und hatte uns, neben vielen anderen kulturellen und kulinarischen Ereignissen, ein Treffen mit dieser Diplomatin plus Führung und Kaffeekuchen am Nachmittag organisiert. Vorher aber waren wir in einer russischen Banja und ich habe mich bei 90 Grad von einer stämmigen Russin mit Tannenzweigen auspeitschen lassen. Fördert die Durchblutung, was vielleicht auch daran liegt, dass man in der vollbesetzten Sauna nach einem aromatischen Aufguss auf einer Art erhöhtem Holzpodest liegt und alle anderen einem dabei zusehen, wie man sich Po und Beine verkloppen lässt. Da wackelt alles, was wackeln kann. Ich war die Einzige, bei der das Datenroaming in Russland funktionierte. Somit gab mir meine Freundin die Handynummer der Politikerin und sagte, ich solle ihr eine Bestätigung des Termins per WhatsApp schicken und noch 3 höfliche Sätze schreiben, wie sehr wir uns auf sie freuten. Ich tat, wie mir aufgetragen. Nachts waren wir natürlich feiern, Karaoke singen, tanzen auf Dachterrassen. Es war herrlich. Ich war in meiner Euphorie so übermütig, dass ich Foto über Foto machte und am Ende auch einige Selfies knipste, die ich an ein paar Freunde aus Deutschland verschicken wollte. Auf den Selfies sah ich, wie ich erst im Nachhinein bemerkte, etwas dämlich aus. Man sah mir den Wodka und die Bellinis an. Ich hatte den Lippenstift übermalt. Die Haare glichen einem mobilen Vogelschutzgebiet. Aber ich schaute sehr lasziv und mit vermeintlichem Schlafzimmerblick in meine eigene Kamera und kam mir unglaublich verführerisch vor. Dieses Foto, auf dem auch mein Dekolleté sehr gut zu sehen war, verschickte ich mit dem Kommentar nach dem Auspeitschen per WhatsApp. Leider schickte ich das Duckface-Selfie mitsamt Peitsch-Kommentar an die Politikerin, die sich in meiner Kontaktliste bei WhatsApp befand. 1 Uhr nachts und die hochrangige, konservative, gastfreundliche, vornehme Dame hatte mein Bild auf dem Handy. Oh Gott, Mädels, lallte ich. Ich habe gerade das Foto an die Diplomatin geschickt. Also sendete ich ein Entschuldigung, das war aus Versehen, hinterher. Leider war mein Daumen immer noch zu dick fürs Display. So hatte die Dame ein halbnacktes Selfie und dazu die Nachricht Entschuldigel, das war aus Besebeb. Auf dem Handy. Die Handynummer hatten wahrscheinlich außer mir höchstens noch Angela Merkel, Putin und Trump. Meine Freundin war entsetzt. Lösch jetzt sofort die Nummer. Die Dame hat sich nie wieder bei einer von uns gemeldet. Und ob wir noch mal nach Russland einreisen dürfen, steht auch in den Sternen. Aber warum schicken wir nie aus Versehen mal ein geiles Foto an jemanden, den wir gern haben? Warum landet die SMS mit "Ich habe Magen-Darm, was soll ich tun?", die eigentlich an den Arzt soll, immer beim Schwarm? Und warum landet die SMS mit "Habt ihr was zu kiffen?" eigentlich immer beim Chef? Der grüne Daumen, wohl eher der blaue Daumen. Aber manche Peinlichkeiten und Tollpatschigkeiten können doch auch liebenswert sein, oder? Ansonsten kaufe ich mir einfach bald dieses berühmte Entschuldigel und schmiere es mir in die Haare. Aus Beersheba.
Danke!
Ach, ihr seid ja süß. Hoffentlich hört man das auch.
Das hört man.
Hört man das auch auf dem Radio.
Glaub uns, beim Radio, wir haben gute Mikrofone.
Ich habe so eine Anklatscher. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Vielen Dank.
Laura, jeder hat ja so irgendwie eine andere Schmerzensgrenze, was Peinlichkeiten angeht. Ja. Wo ist deine?
Ich glaube, ich darf keine haben, weil dann sonst werde ich vor Schmerzen eingehen. Also ich bin einfach leider, ich bin auch sehr ungeschickt, ich bin sehr tollpatschig und mir passieren dauernd Sachen, dass ich irgendwie eine Erbse im Zahn habe und es nicht merke. Oder also es ist einfach dauernd so, dass mir solche Sachen passieren. Und jedes noch so kleine Fettnäpfchen findet mich und ich sage immer, ich bin mein eigener chronischer Versicherungsfall. Also es ist halt so. Dann muss man muss über sich selbst lachen können. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft und ich hoffe oder ich meine, dass ich sie habe.
Das ist doch schon mal viel wert, wenn man das selber denkt. Ja. Ich glaube das auch nach den paar Minuten, die wir uns jetzt kennen. Der Text jetzt gerade, der war ja aus dem Kapitel mit dem Hashtag online. Da geht es natürlich dann irgendwie auch um Social Media.
Ja.
Du warnst davor, dass uns Netzwerke im Internet krank machen können, dass es gefährlich sein kann, zu viel preiszugeben. Und du sagst auch, dass wir alle ein bisschen weniger aufs Handy starren sollen, ja, als viele von uns tun. Mit einem vorsichtigen Blick auf deinen Instagram-Account.
Ja.
Wie gut klappt das bei dir?
Ich bin total süchtig danach, was seltsam ist, weil ich habe so wenig Follower, dass es eigentlich sich gar nicht lohnt.
Ja, so wenig, fast 8000.
Ich stecke da so viel Liebe rein. Es ist eigentlich, Instagram ist für mich so wie wieder Teenager sein und wieder 15 sein und einen Typen cool finden, der einen ignoriert. Also das ist
die philosophischste Definition von Instagram, die ich je gehört habe.
Das ist irgendwie so Instagram. Also es funktioniert nicht, aber ich poste trotzdem täglich Stories und Sachen und hoffe, dass irgendjemand mir ein Herzchen
aber
schickt.
Aber es kommt wirklich so rüber, als würdest du einfach hier und da mal draufhalten, das preisgeben, wo du gerade so Bock hast. Wie viel denkst du darüber nach und wo ist da vielleicht auch so deine Grenze?
Ich denke da gar nicht mehr drüber nach, weil die Leute, denen ich folge, die ich cool und authentisch finde, die denken, glaube ich, da auch nicht drüber nach oder sie können einfach sehr gut schauspielen, was ich nicht beherrsche. Also man muss das doch so natürlich oder so ja im Vorbeigehen irgendwie machen. Wenn du da jetzt ganz viel Zeit reinsteckst, ich glaube, dann ärgerst du dich. Aber man muss das lernen. Ich habe am Anfang mich auch total schwer getan mit diesem so eine Story machen. Und, hey Leute, das ist super cute. Also ich habe zwar keine Creme, aber ich habe voll das coole Buch und so. Also man denkt dann halt immer so, ich gebe ja auch kein Make-up-Tutorial oder so. Ne? Ich habe ja sozusagen nur mein Wort, was ich an die Leute bringen will, sozusagen verkäuflich. Also ich kann denen nicht beibringen, wie man sich geiler Highlighter setzt oder wie man einen geileren Hirse-Smoothie sich macht,
ja,
oder
aber
so.
Aber es ist doch trotzdem auch irgendwo eine Art Selbstvermarktung immer. Es ist ja nicht nur Spaß, ich mache das jetzt, weil ich da so Bock drauf habe, sondern Instagram ist doch auch Vermarktung.
Ich finde Instagram auch ehrlich gesagt großartig, wobei Lady Gaga hat ja neulich gesagt, Social Media is the toilet of the Internet. Es hat so beides. Also ich glaube, es ist ganz fatal, weil man natürlich drauf hängen bleiben kann und auch ich wirklich Leute getroffen habe, die angefangen haben, ihre Ex-Freunde da zu stalken oder die neue Freundin. Also du kannst natürlich auch wunderbar dich ewig damit beschäftigen. Guck mal, was hat die wieder gepostet oder warum folge ich? Also man ist ja auch genervt, weil jeder folgt ja auch Leuten, die er eigentlich scheiße findet, nur um sich wieder zu bestätigen, wie scheiße die eigentlich sind. Und so, also man hat ja einfach so damit auch seine Tiefen und, sage ich mal, seine unschönen Momente auf Instagram, wenn dann auch, wobei Instagram ist so kuschelig, ich werde immer nur auf Facebook und Twitter bepöbelt. Instagram,
ja,
kriege ich
halt
immer nur nette Sachen.
Das ist halt die Gefahr bei Insta, ne? Du bist da und es ist einfach alles nett.
Und,
aber ist doch schön. Ja, man ist dann nur schockiert, wenn man wieder in die wahre Welt hinausgeht.
Das meine ich. Es ist halt so Wolke 7 hoch 1000. Aber genau, ist ja auch schön, dass es sowas auch im Internet gibt.
Ne? Ich finde es irgendwie besser als auf Twitter, wo immer die Leute. Ich weiß noch, ich war mal mit meinem ersten Roman bei Stefan Raab bei TV Total. Da war ich auch ultra aufgeregt. Und danach haben mir wirklich ganz viele Leute über Facebook Nachrichten geschickt, über den Messenger. Und da waren halt so Nachrichten drin wie: du gehörst nicht ins Fernsehen, du gehörst auf den Strich, du dumme Nutte und so. Und dann habe ich doch lieber auf Instagram irgendeinen, der mir sagt, hey, cutie, sweet pic oder sowas. Also weiß ich nicht.
Selbst wenn es ein Bot ist.
Wenn ich die Wahl habe, ja, nehme ich das. Also,
absolut. Eine Sache, bei der wir alle ja irgendwie nicht so wirklich eine Wahl haben, ist unser Nachname.
Das stimmt.
Das ist eine Überleitung, aber so ist es. Und dein Nachname ist einer, der in Deutschland sehr, sehr bekannt ist. Dein Vater war Helmut Karasek. Wie wichtig glaubst du, war oder ist dieser Nachname für deine Karriere?
Ich glaube, für meine Jurakarriere war er völlig unbedeutend. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich das gemacht habe, um mich davon zu emanzipieren und auch zu sagen, naja, man schreibt halt zwei Staatsexamen und die schreibt man anonym. Also da hat man eine Nummer, da heißt man auch nicht Laura Karasek, weil ich mir da irgendwie auch was beweisen wollte oder so. Aber es ist sicherlich so, ich werde natürlich immer noch auf ihn angesprochen, aber es geht, glaube ich, auch nicht so sehr, auch wenn man diesen Vorwurf immer hört, du bist ja nur die Tochter von, dann denke ich immer, ja, aber jeder ist ja die Tochter oder der Sohn von irgendjemandem. Also ich werde ja jetzt nicht anfangen, mich zu genieren dafür. Und einem Zahnarztsohn, der die Praxis seines Vaters übernimmt, wird ja auch nicht die ganze Zeit vorgeworfen, wie konntest du Zahnarzt werden? Das war doch schon dein Vater, wie unverschämt, denk dir was Eigenes aus. Also irgendwie, ich habe halt den Beruf meines Vaters und meiner Mutter, die ist auch Literaturkritikerin, immer als einen tollen Beruf angesehen, weil meine Eltern in ihren Jobs sehr, sehr glücklich und erfüllt waren. Und die haben natürlich, wir haben eben, mein Vater hat mir Gedichte vorgelesen und ich kann aus dem Stegreif irgendwie Ringelnatz oder Rilke. Also das ist ja was Schönes, was man da mitbekommt. Und natürlich profitiert man vielleicht an der einen oder anderen Stelle von dem, was man da mitbekommen hat. Aber mein Vater hatte auch Feinde. Also der hat natürlich auch Bücher verrissen. Und es gibt Leute, die sagen, Gott, Helmut Karasek, ein furchtbarer Mensch. Und manchmal wird man da auch in Sippenhaft genommen. Und dann heißt es, nee, auf die Karasek haben wir keinen Bock, weil der Vater so scheiße war. Also das hat natürlich immer Leid und Glück, sozusagen, so einen Namen zu haben.
Und du hast auch im Buch an einigen Stellen über ihn und über eure Beziehung geschrieben.
Ja.
Und eine Geschichte davon, die liest du uns jetzt vor.
Ja, das werde ich. Wenn ich mein... Ah ja, hier. Warum ein Vater so wichtig für das Selbstwertgefühl der Frau ist. Wahrscheinlich ist nichts so wichtig für das Selbstwertgefühl einer Frau wie das Verhältnis zu ihrem Vater. Mein Vater konnte unheimlich grob sein und unheimlich lieben. Man konnte mit ihm weinen und streiten, Opern hören und Gedichte lesen, Skat und Tennis spielen. Er konnte verletzen und er konnte trösten und mitfühlen wie kein anderer. Wenn ich weinte, weinte er mit. Wenn ich schrie, schrie er zurück. Deine Mutter sagt immer, du bist wie dein Vater und das meint sie nicht als Kompliment, sagte er oft zu mir, seiner einzigen Tochter. Ich habe drei Brüder, ich war das Mädchen und ich durfte so sehr Mädchen sein bei ihm. Vielleicht kommt daher auch die Tussi. Also, als kleines Mädchen hatte ich manchmal das Gefühl, ich müsste ihm helfen, glücklich zu sein. Er hatte für mich schon damals etwas Verlorenes, diesen traurigen, kindlichen Blick mit den Knopfaugen, irgendwie Sehnsucht, Einsamkeit. Er hasste es, niedlich zu sein. Männer wollen keine Teddybären sein, Männer wollen Löwen sein. Haie vielleicht, aber er war eben so einer, der brüllte und den man trotzdem lieb hatte. Ich konnte ihn auch immer vor mir selbst entschuldigen, wenn er mal zu laut wurde oder zu viel trank. Für mich war er nie boshaft, er war bloß auf Abwehr getrimmt. Ich sah ihn immer eher als Opfer, als Kind ohne Kindheit, das alles nachholen durfte, weil es kurz vor dem Krieg geboren worden war, kein Spielzeug und viel Hunger gehabt hatte. Weil es auf der Flucht gewesen war, vertrieben, verjagt, mit vier jüngeren Geschwistern, sein jüngster Bruder war 1945 im Stall geboren und mit einer Zange geholt worden. Wir fuhren als Familie oft an den Wörthersee, im Sommer 3 bis 4 Wochen. Fast jeden Abend spielte nach dem Abendessen eine Liveband im Hotel und die Gäste schwuften dazu. Als wir wieder einen Sommer dort waren, ich war ungefähr 11 oder 12 Jahre alt, hieß es Damenwahl. Eine junge Studentin hatte meinen Vater aufgefordert, der ihr tagsüber am See rasch bei irgendeiner Hausarbeit oder einem Referat geholfen hatte. Er tanzte sehr ruckartig und schwitzte dabei sehr, sodass er sich mit einem Taschentuch die Stirn abtupfte und weiße kleine Papierfetzen an seinen Schläfen und an seiner Nase hängen blieben. Er neigte eher zur Röte als zur Blässe. Beim Tanzen biss er sich angestrengt auf die Unterlippe. Ich sah ihn und ich schämte mich. Ich winkte ihm zu, machte eine abwertende Handbewegung und fuchtelte dann wild mit beiden Armen, um ihm lautmalerisch ein »Nein, so nicht, hör auf zu tanzen« zuzurufen. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich mich für ihn schämte. Die Pubertät hatte begonnen. Er sah mich, er sah mein Entsetzen, fuchtelte noch einmal unrhythmisch mit den Armen und entschuldigte sich dann bei der jungen Frau, dass er nun leider den Tanz abbrechen müsse. Später schämte ich mich, dass ich mich so geschämt hatte. Er erzählte die Geschichte immer wieder, wie aus der bedingungslosen Bewunderung der Tochter ein erstes Unbehagen wird. Vielleicht passiert es zu Abnabelungszwecken, vielleicht um uns abzugrenzen, uns unserer Jugend, Kindheit zu versichern, vielleicht aus Überidentifikation und eigener Unsicherheit. Mein Vater war vom Podest gestoßen, aber ich als empfängliche Tochter würde ihn noch oft genug wieder hinaufheben. Ich suchte seine Bestätigung. Ich wollte, dass alle anderen Männer in meinem Leben mir so applaudierten wie er. Das war natürlich ein völliger Irrtum. Er schätzte Klugheit, Schönheit, Witz und Charme. Vielleicht war ich auch deshalb nie besonders ordentlich oder leise, weil er mir dafür niemals applaudiert hätte. Vielleicht konnte ich nicht kochen, weil er mich immer bekocht hatte. Vielleicht hatte ich an mir nur die Eigenschaften gehegt und gepflegt, die für ihn eine Bedeutung hatten. Der Vater ist für die Tochter der Referenzmann. Alle anderen Männer messen sich an ihm, grenzen sich von ihm ab. Meist sucht man einen, der ihm sehr unähnlich oder sehr ähnlich ist. Aber er bleibt Bezugspunkt, Barometer. Und die Eigenschaften, die wir an unseren Vätern lieben, suchen wir in unseren Männern. Es gibt aber keinen wie dich, Papa, du fehlst.
Was hätte der jetzt zu diesem Buch hier so gesagt, wenn du ihm das fertig in die Hand gedrückt hättest?
Das Problem ist ja wirklich, dass mein Vater mich unglaublich vergöttert hat und ich deswegen auch wirklich nicht auf die wahre Welt vorbereitet war, weil ich dachte, es ist halt immer so wie zu Hause. Also alles, was ich mache, ist toll. Ich habe sehr mittelmäßig Klavier gespielt. Er hat trotzdem immer vor Rührung geweint, wenn ich da irgendwie so einen Chopin-Walzer da hingeklimpert habe und so. Also das war nee. Und dann kommst du halt raus und triffst mal andere Männer und dann sagen die irgendwie so, nee, kein Bock und so. Und du denkst so, hä? Es war irgendwie doch zu Hause an. Also mein Vater war quasi das Instagram der Familie. Oh mein Gott, wenn er das hören würde.
Da passt jetzt aber die Marie-Jo hier aus dem Publikum eine Frage, die gerade so grandios dazu passt. Bitte schön, was möchtest du wissen?
Hallo, ich habe eine Frage.
Hallo.
Gibt es etwas, wovor du gerne gewarnt worden wärst, bevor du in die Berufswelt gerade als Frau eingestiegen bist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich wäre gerne etwas besser darauf vorbereitet gewesen, dass man Sachen nicht so persönlich, also Kritik nicht so nah an sich ranlassen muss. Also dieses berühmte, was man in der Wirtschaftskanzlei wurde auch immer gesagt, du musst dir ein dickeres Fell zulegen und so. Und ich glaube, ich hätte gerne gewusst, wo ich dieses Fell herkriege, wenn ich keine Jägerin bin. Also ich habe dieses Fell nicht. Und das hätte ich mir gerne zugelegt. Auf der anderen Seite habe ich immer gedacht, warum muss ich mir ein dickeres Fell zulegen, wenn andere Leute Arschlöcher sind? Also sollen die doch einfach nett sein, dann brauche ich auch kein dickes Fell. Aber das hätte ich wirklich gerne beigebracht bekommen, dass man Sachen nicht so persönlich, also ich war immer so wahnsinnig gekränkt als Anwältin, aber auch als Autorin, wenn Leute bei Amazon dir dann einen Stern geben und sagen, es ist wirklich das schlechteste Buch, was sie je gelesen haben und ich sei die peinlichste Person Deutschlands und so. Und dass man halt das irgendwie, dass man das einfach abfedern kann und ich habe mir das wirklich immer zu Herzen genommen und habe da wirklich auch manchmal geweint oder irgendwie war völlig verzweifelt, wie peinlich ich bin und so. Und mit Kritik umgehen ist eine gute Sache.
Pauline hier aus dem Publikum hat auch eine Frage. Ich bin sehr gespannt. Liebe Pauline, was möchtest du von Laura wissen?
Ja, das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext, aber wir haben zu Hause eine wundervolle WG-Pflanze namens Fred und da haben wir uns gefragt, ob du auch schon mal Topfpflanzen irgendwelche komischen Namen gegeben hast oder wenn nicht, wie du sie nennen würdest.
Kann man ja mal fragen. Das ist eine total geile Frage. Ich muss dazu erzählen, dass mir mal zum Geburtstag vor ein paar Jahren als Sammelgeschenk, erstens war ich in dem Verteiler selber drin, in dem das Sammelgeschenk diskutiert wurde, was die erst später gerafft haben. Ist dann auch schön, wenn die eigenen Freunde so, weiß jeder, 10 Euro viel zu teuer für Laura. So. Aber, und es stimmt wirklich, die haben mir eine Pflanze geschenkt, eine Margerite, weil ich damals in einer WG gewohnt habe in Frankfurt. Also ich wohne auch immer noch in Frankfurt, aber nicht mehr in einer WG. Und wir hatten eine schöne Dachterrasse, wir waren 3 Leute und die wollten halt so eine Margerite mir schenken. Margerite heißt sie, glaube ich. Also diese weiße mit den gelb mit weißen Dingern
Margerite,
da.
Ja.
Also ihr seht, so viel zum Thema Pflanzen. Und ich habe es geschafft und die haben wirklich gesagt, wir brauchen was ganz Pflegeleichtes und damit Laura damit klarkommt. Und da waren noch mehr Pflanzen. Aber die ist nach einer Woche eingegangen. Insofern, nein, ich habe keine Pflanzen und das hat seinen Grund.
Aber hatte die einen Namen? Margarita oder so?
Die hatte keinen Namen. Nee, ich bin eh schlecht mit Namen. Mir fallen ja schon keine Titel für Bücher ein. Ich finde Namen ganz schwierig. Ich habe 2 Kinder, die haben Namen, aber meine Pflanzen.
Zumindest. Guter Anfang und hoffentlich vergisst du die auch. So, wir sind jetzt schon ein bisschen vorangekommen hier in deinem Buch. Wir haben die Hashtags Work, Online und Live so ein bisschen angerissen. Und als nächstes kommt natürlich der Hashtag Love. Wie ist das bei dir? Wie schnell verliebst du dich so in deinem Leben?
Oh, das leider lässt das ja nach, je älter man wird. Also früher habe ich mich total schnell verknallt. Da reicht es ja, als man, weiß ich nicht, wenn man so 14 war, das war ja schon cool, wenn ein Typ einen Führerschein hatte. Das hat ja schon gereicht. Also da waren ja die Ansprüche wirklich mickrig.
Aber
ja?
Ey, zum Glück lässt das nach, wenn man erwachsen wird. Ich glaube, du würdest ihn jeden Tag verknallen.
Nein, ich habe das neulich mit einem Freund diskutiert, weil der meint, es ist doch toll, dass wir so anspruchsvoll sind. Und ich so, nee, ich wäre gern anspruchslos. Weil dieses Anspruchsvolle auch beim, sag ich mal, ich bin das beim Lesen, also bei vielen Dingen bin ich es gar nicht. Aber eigentlich ist es doch voll schön, wenn einen sozusagen auch eine Beefy als Essen glücklich macht oder so. Ja? Oder wenn du halt sagst, Literatur, es muss auch nicht immer Kafka sein, mich macht auch das Buch glücklich oder das ist, glaube ich, auch so eine Kritikerkrankheit, so, es muss immer der tollste Film sein und so. Und dann wird uns von Hollywood halt immer vorgegaukelt, irgendwie, es muss so und so ablaufen. Also ich finde, ein bisschen Anspruch sollte man haben. Es reicht vielleicht nicht, wenn der Typ nur einen Dickpick schickt, ja, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber ich finde eigentlich, schnell verliebt zu sein, was Schönes. Ich verstehe auch Leute immer nicht, die sagen, oh, verlieb dich bloß nicht in mich und so. Ich denke so, verliebt sein ist doch total geil. Also ich beneide immer den, eigentlich ist für mich eher der Loser, der nicht verliebt ist. Und der verliebt ist, ist eigentlich der selige, beneidenswertere.
So, also man merkt, du hast dir da schon den ein oder anderen Gedanken mal zu gemacht. Ja. Und noch ein paar mehr, die liest du uns jetzt vor.
Genau. Liebe ist kein Kitsch. Oscar Wilde sagte bereits, in dieser Welt gibt es nur 2 Tragödien. Die eine ist, nicht zu bekommen, was man möchte, und die andere ist, es zu bekommen. Liebe gilt schnell als kitschig, als banal. Liebe ist was für Schlager, für Blumenläden, für Zitate auf Pralinenschachteln. Liebe ist zu einfach und zu schwer. Wer liebt, hat irgendwie nicht genau hingeschaut, nicht nachgedacht, irgendeinen Fehler übersehen. Wer ist denn so schwachsinnig, sich heute noch zu verlieben? Es gibt ja ein viel zu großes Angebot da draußen, dank Tinder, Parship, Match und so weiter. Und außerdem erzeugt das Festlegen auch viel zu viel Verwundbarkeit. Je mehr Auswahl wir haben, desto unglücklicher sind wir. Denn je größer die Auswahl ist, desto größer ist auch die vorweggenommene Reue einer falschen Entscheidung, Verpassungsangst. Wer machen kann, was er will, muss auch etwas machen. Aber dazu muss man zunächst einmal überhaupt etwas wollen. Und wie soll man jemanden wollen, der eine gelbe Kordweste trägt? Oder jemanden, der zu laut kaut beim Essen? Oder jemanden, der Mario Bartunterwäsche oder Diddlemaus Bettwäsche hat? Oder der gern Algen-Weizengras-Hirse-Smoothies trinkt? Dank Hollywood haben wir vollkommen unrealistische Erwartungen an den einen Menschen, an die Liebe an sich. Dein Typ hat Ohrenschmalz. Pierce Brosnan hatte nie Ohrenschmalz. Dein Aufriss hat rote Pusteln auf dem Bauch. Julia Roberts hatte nie Ausschlag. Die Realität ist leider manchmal doch nur einen Ausschlag entfernt. Jemand haben zu können, entzaubert ihn auch. ist das ständige Wechseln, also nur Beschäftigungstherapie, nur Ablenkungsmanöver, damit wir uns nicht eingestehen müssen, dass wir eigentlich zu wenig fühlen. Wir schaffen uns Problemchen, kleine Techtelmechtels, Affären, unter denen wir ein bisschen leiden, die uns aber nicht töten, die uns nicht wirklich nahe gehen. So sind wir immer okkupiert, immer beschäftigt und begehrt, aber der beste Kuss kommt eben doch nur von dem einen bestimmten Menschen. Dazu muss er keine von uns erstellte Wunschliste erfüllen, keine Merkmale aufweisen in unseren eigens aufgestellten Suchmaschinen. Der Kuss an der Dönerbude kann mehr wert sein als der Kuss in der Gondel von Venedig. Ohne Gefühl nützt halt auch der Eiffelturm nichts. Dann lieber intensiv an der Autobahnraststätte mit demjenigen rumknutschen, den man wirklich toll findet. Carazza-Hosentaschenpizza statt Trüffelpasta. Emotionale Erfahrungen beeinflussen unsere Entscheidungsfindung, je nachdem, welche Erlebnisse wir mit einem Menschen eines ähnlichen Typs gemacht haben. Diese sogenannten somatischen Marker bestimmen, ob wir jemand begehren. Dann wird dieses Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, das auch beim Sex freigesetzt wird. Angeblich spüren wir dadurch nach dem Beischlaf ein Gefühl der Verbundenheit. Manchmal habe ich das Gefühl, diese Drüse ist bei mir zu. Bei uns allen. Es muss eben auch immer die richtige Dosis sein. Die Nachricht, hey ho, muss meine Butze noch auf Vordermann bringen, danach Bock auf den Pilz, ist ebenso verkehrt nach dem ersten Date wie, meine schöne Blume, ich will morgen mit dir nach Rom fliegen. Deine Aura ist so toll, lass uns fliehen und für immer in Italien bleiben. Tickets liegen in deinem Briefkasten. Woher weiß der Typ, wo ich wohne? Datenschutz lässt grüßen. Und ich will ja auch gar nicht durchbrennen, schon gar nicht mit jemandem, den ich erst einmal gesehen habe. Wenn die Liebe berechenbar wäre, wäre sie ebenso langweilig wie eine Excel-Tabelle. Aber Gott sei Dank gibt es noch keine Pillen, keine Medikamente für oder gegen Gefühle. Kein Oxytocin, das wir uns spritzen können oder bei Amazon Prime bestellen oder auf das wir mit dem ersten Glas Wein als Kapsel schlucken, wenn wir jemanden treffen. Wir können auch niemanden damit besprühen. Wir können die Liebe nicht lenken. Und das soll auch bitte so bleiben. Meinetwegen nennt mich kitschig.
Laura, es geht in deinem Buch auch immer wieder ums Thema Selbstoptimierung und passend zu dem Text gerade geht es auch um Selbstoptimierung in Beziehungen. Mhm. Wie perfektionistisch bist du, was sowas angeht?
Ach, es geht so. Also ich natürlich, in jedem steckt ja auch ein kleiner Narziss und natürlich durch diese sozialen Medien hat man ja auch immer den Vergleich mit der ganzen Welt und jedes Leben scheint irgendwie gerade toller und irgendwie hat man das Gefühl, alle liegen nur am Infinity Pool und sehen geiler aus als man selbst und so weiter und sind glücklicher. Ich glaube, wenn man aber aufhört, sich zu vergleichen und einfach selber sagt, irgendwie ist mein Leben auch schön, selbst wenn ich gerade eben in Bottrop an der Tankstelle bin oder so, dann ist man irgendwie zufriedener. Und ich glaube, dieses Optimieren, also ich bin schon jemand, der versucht, sich auch geistig immer zu optimieren. Und ich finde das schade, dass das heute so ein bisschen manchmal zu kurz kommt, also dass sehr viel eben auf Muskeln, auf Trainings, also Make-up-Tutorials und so. Und es wird, es wäre irgendwie schön, wenn Intellekt und sowas auch optimiert werden würde. Aber ich bin auch schon versuche schon auch joggen zu gehen ein paar Mal die Woche, obwohl ich warte immer auf dieses Runners High. Das soll ja angeblich irgendwie einsetzen, dass man so Hochgefühle hat beim Laufen, aber die habe ich einfach nicht. Aber
das kenne ich auch nicht.
Ich halte das für ein Gerücht. Aber das ist, dass man da was ausschüttet.
Aber ist
manchmal, oder die Drüse ist bei mir auch zu. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht irgendwie habe ich ein Problem. Aber dieses Optimieren ist ja auf jeden Fall, das ist natürlich in so einer Welt, man findet ja immer was und man mäkelt dauernd an sich rum und so. Und ich glaube, das ist schon so ein Frauending. Das ist so traurig, dass uns immer gesagt wird, ihr seid nicht gut genug oder ihr seid nicht hübsch genug oder und wir uns das selber auch immer so erzählen und so. Ich finde das irgendwie echt schlimm und das muss irgendwie aufhören. Es nervt.
So. Punkt. Wir müssen noch über einen Satz reden aus deinem Buch. Ja. Du schreibst dann nämlich, man sieht es nicht sofort, aber ich bin ein Außenseiter. Mhm. So, und wenn ich dich so sehe, dann und dich so ein bisschen in meinem Kopf jünger zauber, dann denke ich so, du warst die Anführerin von der coolen Mädchenklique früher in der Schule. Ist das auch so ein Klischee, was gar nicht stimmt? Also meinst du das mit Außenseiter oder was anderes?
Ich war einfach nie besonders cool. Also man muss wirklich sagen, ich, naja, nein, das stimmt nicht. Ich hatte natürlich, ich habe ganz, ganz tolle Freunde, aber so dieses cool per se, ich fand halt, also die Coolen wollten halt irgendwie Wu-Tang Clan hören und ich fand halt dann doch Rilke cool, aber für die Intellektuellen war ich dann auch immer zu prollig. Also für die Intellektuellen war ich dann zu assi. Denen war ich dann halt nicht Cello genug, denen, da war ich halt mehr Britney. So, da, also deswegen hatte ich immer so das Gefühl, ich gehöre nicht so richtig zu den Künstlern, aber so beim ersten Mal kiffen habe ich mich halt übergeben und so. Also man, ne, also man sucht ja auch immer so eine Zugehörigkeit und man, ich habe mich oft in so Gruppen fremd gefühlt, weil ich manchmal auch Angst hatte, missverstanden zu werden oder eben so, ich war für ein Mädchen, ja, da sind wir wieder bei diesen Klischees, aber Mädchen wird ja auch oft immer noch oder leider beigebracht, sei nicht so laut und sei nicht dies und trink nicht so viel, ist auch übrigens so ein Satz, wie das Buch heißen könnte, trink nicht so viel, vor allem nicht als Frau, ne, pass auf und iss auch nicht so viel und so. Und dass man halt immer, ich habe halt gerne viel getrunken und deswegen hatte ich immer das Gefühl, manche Frauen haben einfach mehr Selbstbeherrschung und Disziplin als ich und deswegen dachte ich immer, oh Gott, neben denen wirklich jetzt so laut und so. Und so, ich meine, meine Stimme ist jetzt auch nicht so die zarteste. Also nicht umsonst wurde ich in Berlin mal angesprochen, ob ich Synchron machen möchte. Und dann bin ich nach Babelsberg gefahren und war total stolz, in einem Film mit Gérard Depardieu mitzuspielen.
Und du hast hier Gérard Depardieu gesprochen.
Ich war,
Wie geil wäre das?
So ungefähr. Ich habe dann eine Nutte gespielt, die im Knast sitzt.
Okay.
Aber es ist ungefähr das Gleiche, ja.
So, ich weiß nicht, wie wir jetzt die Überleitungen kriegen zu dem letzten Text, den du liest. Gott. Es geht auf jeden Fall darum, dass der Mensch sozial sein kann, aber auch asozial.
Ja, und dass der Mensch, dass man gute und schlechte Tage mit sich selber hat und dass man manchmal alles geil findet und dann wieder alles beschissen. Warum der Mensch ein soziales Wesen ist, aber auch ein asoziales. Hi, ich bin's. Ich liebe mein Leben. Was für ein Tag. Alles läuft. Heute kam das Jobangebot, ein neuer Auftrag. Jemand will mich. Eine ganze Abteilung findet gut, was ich mache. Und eine Steuerrückzahlung. Und 10 neue Likes auf Instagram. Mein Zahnarzttermin lief ohne Bohren. Eine wildfremde Frau hat mir auf der Straße gesagt, dass ihr meine Ausstrahlung gefällt. Der Kellner gibt mir einen Wein aus. Okay, es war der dritte. Ich habe wenig gegessen und fühle mich gut. Ich habe kaum aufs Handy geschaut. Ich habe nicht darauf geachtet, was die anderen machen, weil ich mich nicht vergleichen wollte. Ich brauchte das nicht. Ich war glücklich. Ich fand mein Leben, meine Zeit, meinen Ort am geilsten. Ich wollte nichts ändern und nicht tauschen, nichts verbessern oder optimieren. Ich habe das Armband wiedergefunden, das ich längst aufgegeben hatte. Ich habe euch alle lieb und ganz doll auch mich. Hi, ich bin's. Ich hasse mich. Ich hasse es, dass ich gut drauf sein muss, weil die Sonne scheint. Rekordsommer. Scheiß Hitze. Ich will auf dem Sofa liegen und frieren und einen Kapuzenpulli tragen. Aber nein, es ist 33 Grad und ich muss vor die Tür. Ich fühle mich weder nach Kleid noch nach nackt. Und wann bemerkt eigentlich mein Chef, dass ich eine Mogelpackung bin? Heute Morgen hat mich direkt die Nachbarin angeschnauzt, weil ich angeblich die Papiermülltonne zu voll gemacht habe. Und jetzt passen ihre Amazon- und Net-A-Porter-Kartons da nicht mehr rein. Ich sei eine egoistische Zicke, weil meine Pappe da rausquillt. Ich soll mal meinen Shit geregelt kriegen. Ich habe mich zusammengerissen, was mir schwer fiel. Ich wollte auch ausfallend werden. Ich wollte ihr sagen, dass sie gemein ist. Aber dann bin ich einfach auf mein Rad gestiegen und losgefahren. Dann ist meine Fahrradkette rausgesprungen. Meine Hose war schwarz von diesem Kettenöl. Ich habe mein Handy fallen lassen, Display zersplittert. Wenn ich nun tippen will, piekst es in meinen Fingern. Die Oberfläche ist voller Scherben. Aber mir schreibt sowieso keiner. Nicht mal meine Mutter antwortet auf meine WhatsApp. Und die liebt mich doch eigentlich und ist auch sonst sehr zuverlässig. Geschweige denn einer meiner Ex-Freunde, vermeintlichen Freunde, Bekanntschaften und noch nicht mal mein Notnagel. Okay, selbst schuld, wenn man sich überhaupt sowas wie einen Notnagel warm hält. Aber ich brauche die Likes, ich brauche das. Neulich habe ich gelesen, dass bei einem Like oder einer neuen WhatsApp-Nachricht Dopamin ausgeschüttet wird. Gebt mir meinen Stoff. Dann muss ich eben Fotos verschicken, hotte Selfies, aber ich sehe heute scheiße aus. Fahrradöl, öliges Haar, öliges Gesicht, ich bin Salatdressing, aber ohne Balsamico und Senf und ohne Salz. Ich wollte mich gesund ernähren, hatte aber schon Pistazien und Snickers zum Frühstück, weil die noch im Konferenzraum von gestern herumlagen. Ich kann schlecht Nein sagen, andere können gut Dinge aufhören. ich kann gut Dinge anfangen. Man muss ja auch erstmal mit etwas anfangen, damit man überhaupt etwas zum Aufhören hat. Also Rauchen zum Beispiel, Handysucht, Zucker, Nüsse, Käse, Wodka. Ich sammle Laster. Ich kann viel mit mir anfangen, also solange es Substanzen oder irgendwas zum Konsumieren gibt. Da bin ich weder wählerisch noch streng. Da bin ich tolerant. Ich rauche zur Not auch E-Zigaretten, trinke Amaretto, Bacardi Breezer oder esse Carazza, die Hosentaschenpizza oder Beefy, Analogkäse und Digitalkäse.
Das war die Lesung mit Laura Karasek hier in Stories. Ihr neues Buch heißt Ja, die sind echt. Und ich glaube, man hat in den letzten 45 Minuten gemerkt, wie echt Laura ist und wie witzig vor allem. Das fand ich total cool. Nächste Woche ist dann wieder eine sehr coole Frau hier, die auch sehr witzig ist. Julia Becker. Vielleicht kennt ihr sie aus dem Fernsehen von ihrem großen Scheiden-Hit im Neo-Magazin. Da arbeitet sie auch als Autorin und ist da häufiger mal zu sehen in der Sendung. Und jetzt hat sie eben ihr erstes Buch rausgebracht. Das heißt, das Leben ist eins der härtesten. Und mit diesem Buch hat sie gleich mal direkt am Anfang den Debütpreis bei der Lit Cologne abgeräumt. Nächste Woche ist sie dann eben damit bei uns hier in der Lesung. Hört rein, wenn ihr Bock habt. Und für alles andere, wie immer, stories.offiziell ist unser Kanal bei Instagram. Da könnt ihr alles loswerden, mir schreiben. Und da findet ihr diese Woche auch eine Story mit Laura Karasek. Wir haben nämlich zusammen Bockwurst gegessen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und sagt bis bald.
Das war ein Podcast von Funk.